Halleluja. Papa, danke für einen neuen Morgen. Danke für das, was du heute für uns vorbereitet hast. Danke, dass du uns von Wahrheit zu Wahrheit führst und dass dein Wort immer tiefer in uns Frucht bringt. Danke, dass die Wurzeln deines Wortes in unserem Herzen immer tiefer gehen. Danke, dass kein Sturm mehr etwas anhaben kann. Danke, dass keine Sünde stärker ist, dass keine Herausforderung stärker ist. Herr, wir sagen heute Morgen all unseren Problemen, wie groß unser Gott ist. Unser Gott ist größer als jedes Problem, als jede Sorge, als jede Not. Unser Gott ist größer. Halleluja, Halleluja, Vater. Wir danken dir, dass du lebst, dass du in uns lebst, dass du Raum gemacht hast in uns. Danke, dass wir dir gehören. Danke, dass unser Name im Buch des Lebens steht. Danke, dass du uns je und je geliebt hast. Danke, dass du Völker an unsere Stadt gibst. Danke, dass du für uns streitest. Danke, dass du für uns kämpfst. Danke, dass du deinen Engel befohlen hast, mit uns zu sein, dass wir unseren Fuß nicht an einen Stein stoßen. Danke, dass wir bewahrt sind. Vater, du hast unser Leben nicht hunderte Mal, du hast unser Leben tausende Mal vor dem Tod gerettet. Und vor allem da, wo es uns nicht bewusst ist, da, wo wir es nicht mal sehen, da, wo wir es nicht mal ahnen, hast du unser Leben bewahrt vor den Anschlägen und den Fallen des Feindes. Danke, Herr, dass du uns liebst. Danke, dass du uns kennst. Danke, dass du uns liebst, obwohl du uns kennst. Vater, welch ein Wunder ist es, dass du uns liebst. Vater, welch ein Wunder ist es, dass du uns so sehr liebst. Und deine Liebe an uns ist nicht vergeblich. Deine Gnade an uns ist nicht vergeblich. Danke, dass dein Wort auch nicht vergeblich in uns ist, sondern es vollbringt das, wozu du es ausgesendet hast. Vater, wir vertrauen dir. Wir sagen heute Morgen neu, wir vertrauen dir. Du bist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Du bist ein guter Gott. Wir folgen dir nach. Du bist der gute Hirte. Wir folgen dir nach, Herr. Wir gehen nicht unsere Wege. Wir sagen, führe du uns auf rechter Straße um deines Namens willen, nicht um unseres Namens willen. Vater, wir wollen keinen großen Namen haben in dieser Welt oder vor den Menschen, sondern wir wollen, dass dein Name groß gemacht wird, so wie wir es heute Morgen gesungen haben. Dass dein Name gepriesen wird, dass der Name Jeshua gepriesen wird, dass der Name Jeshua geheiligt werde. Halleluja. Danke, Jesus, für dein Werk am Kreuz. Danke für alles, was du getan hast, was du momentan tust und was du noch tun wirst. Danke, Herr, für deinen Frieden. Ja, den die Welt nicht empfangen kann, aber wir haben deinen Frieden empfangen. Wir haben deinen Geist empfangen. Herr, wir haben dein Wort empfangen. Danke, dass du uns baust, dass wir dein Werk sind, das Werk deiner Hände. Danke, dass du jeden Einzelnen, der hier ist, baust und jeden, der zuhört, dass du an ihrem Leben arbeitest, an ihrem Leben baust. Vater, dass du beschneidest. Wir haben letzte Woche gehört und gelernt und verstanden, dass wir uns reinigen müssen in dieser Zeit. Vater, wir danken dir für Reinigung. Wir danken dir, dass du der gute Weingärtner bist, der die Reben beschneidet. Dass du wegnimmst, was dich nicht meint, was dich nicht ehrt, was illegal in unserem Leben ist. Nimm es weg, ob es Sünde ist, ob es Früchte des Fleisches sind, Zorn, Hader, Neid, Missgunst, Streit. Nimm das alles weg aus unserem Leben, Herr. Reinige noch mehr. Herr, ich gebe dir die Erlaubnis, noch mehr zu reinigen. Reinige mich, reinige den Tempel. Reinige uns mit der Waschung im Wasserbad des Wortes. Nimm weg, was dich nicht meint. Herr, wir haben gelernt, dass dein Nein genauso gut ist wie dein Ja. Vater, und da, wo du sagst, das muss weg, dann ist es gut. Und wir sagen, ja, nimm weg, was dich nicht meint. Herr, wir wollen frei sein. Du hast uns zur Freiheit berufen, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Danke für deine Pläne. Danke für deine Pläne, Herr. Herr, ich bete nicht, dass du meine Pläne segnest. Ich bete, dass du mich segnest, dass deine Pläne in Existenz kommen in mein Leben. Halleluja. Dein Wille geschehe im Himmel so auf Erden. Dein Wille geschehe im Himmel so auch in meinem Leben. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Preis sei dir. Halleluja, Jesus. Alles, was dich nicht meint, soll gehen. Raus aus unserem Leben, raus aus unserer Seele, raus aus unserem Herzen, raus aus unseren Emotionen, raus aus unserem Denken, raus aus unserem Sprechen. In Jesu wunderbarem Namen. Halleluja. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Halleluja. Gott liebt euch. Gott liebt euch so sehr. Wisst ihr das? Ich freue mich so auf den Moment, wo wir oben ankommen und ihr werdet lernen oder ihr werdet erleben, mehr als lernen, ihr werdet erleben, was wirklich Liebe ist. Wenn Jesus dich in den Arm nimmt, dann wirst du sagen, wie ich auch. Wir werden bekennen und staunen und sagen, jetzt wissen wir endlich, was Liebe ist. Wir haben hier eine Vorstellung, was Liebe ist, aber ob das wirklich Liebe ist, weiß ich nicht. Aber ich lass mal stehen, aber ich weiß, dass Jesus Liebe ist. Und wenn er dich in den Arm nimmt, dann wirst du zum ersten Mal vielleicht in der Tiefe begreifen, erleben und verstehen, was Liebe ist. Bedingungslose Liebe. Bedingungslos. Bedingungslose Liebe. Ist es schön, dass der Vater uns liebt? Bedingungslos? Hast du ein Wort, Melli? dann komm schnell vor. Gibst es weiter. Halleluja.
Vorhin, wo wir schon in der Küche gebetet haben, da habe ich das schon gesehen, aber ich wusste noch nicht so richtig damit, was anzufangen. Stellt euch ein Herz vor und das riesengroß. Nicht so ein kleines Hühnerherz, so ein riesengroßes Herz. Und jetzt, wo ich gerade gebetet habe, hat der Herr gesagt, ich habe diese Gemeinde und jeden Einzelnen von euch in meinem Herzen und ihr habt mich in eurem Herzen. Ich habe euch so, so lieb.
Halleluja. Amen. Danke, Jesus, für Bestätigung. Danke für dein Wort, Herr. Und wir sagen dir heute Morgen, Herr, wir lieben dich zurück. Wir lassen das Wort nicht schnell vorbeigehen, sondern wir sagen dir heute Morgen, Jesus, wir lieben dich von ganzem Herzen. Danke, Jesus, dass du uns zuerst geliebt hast. Und danke, dass wir in der Lage sind, dich zu lieben, Jesus. Und dass diese Liebe absolute Heilung ist. Absolute Heilung. Deine Liebe ist die beste Medizin. Gib keinen Beipackzettel, wo die Nebenwirkungen stehen. Gottes Liebe ist Heilung. Danke, Herr, dass du uns heilst durch und durch. Alles wiederherstellst, alles wie neu machst. Ich habe heute Morgen so ein Wort, was ich so noch nie verstanden habe oder noch nie so in der Tiefe gesehen habe, was der Herr mir so gestern und heute Nacht und so gezeigt hat. Und ich hoffe, ich kann es euch rüberbringen heute. Ich hoffe, ich kann es euch vermitteln. Und es gibt zwei so Situationen in der ganzen Schöpfung, die alles erschüttert haben. Zwei Situationen, die in der Schöpfung passiert sind. Es ist kein menschlicher Krieg oder menschliche Tragödie oder von Menschen produziert, sondern es sind zwei Dinge, die Gott vorherbestimmt hat. Und diese beiden Dinge haben die ganze Schöpfung, und damit meine ich den Himmel, die Hölle, das Universum, komplett erschüttert. Beide Situationen. Die erste Situation, wer kennt die, wer weiß es? Es war am Kreuz, als Jesus sagte, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Das hat das Herz des Vaters zerrissen und alle, die im Himmel waren, haben diesen Schmerz des Vaters gespürt, denn sie sind eins mit Jesus, sie sind eins mit dem Vater. Im Himmel gibt's nur Freunde von Jesus und keine Feinde. Der ganze Himmel ist eins. Alle Engel lieben Jesus. Und the darling of heaven was crucified, heißt es in einem Lied. Der Liebling des Himmels wurde gekreuzigt. Und für den Himmel war das eine furchtbare Situation zu sehen, dass der, der nie etwas Böses tat, gekreuzigt wurde um deiner und meiner Willen. Natürlich war das gut für dich und für mich, aber für den Himmel war es eine furchtbare Situation zu sehen, wie der Liebling des Himmels leidet am Kreuz. Wie er dort hängt, zerschlagen. Und wenn du die Filme anschaust von Hollywood, dann da hing nicht die Conchita Wurst am Kreuz. Jesus war komplett zerschlagen. Wir lesen im Wort, dass er so aussah, dass wir ihn gar nicht mehr erkannten. So voller Peitschenhiebe, Schmerzen, offene Wunden war er. Und er hing da und er starb. Und dann kam eine Finsternis über die Erde, ein Erdbeben kam und zerriss die Städte. Könnt ihr euch vorstellen, welcher Triumph das für die Hölle war? Ein Triumph für die Hölle, der Liebling des Himmels, wir haben ihn getötet, wir haben ihn endlich besiegt. Wir haben ihn platt gemacht, wir haben gesiegt. Der Himmel erstarrte und schaute runter und mit Entsetzen alle Cherubim, alle Engel, alle Seraphinen, alle Arten, die wir lesen in der Bibel von Engeln, und heiligen Wesen waren entsetzt über den Tod des Sohnes Gottes. Ihr müsst euch das vorstellen. Wenn ihr euch das nicht vorstellt, wenn ihr nicht begreift, was es für einen Preis kostete für die Sünde, wie könnt ihr die Erlösung verstehen? Wie könnt ihr verstehen, was es bedeutet? Ich vergleiche es oft wie bei den Rockern. Wenn du bei den Rockern mitmachen willst, musst du 2 Jahre lang allen Mist machen, damit du das Abzeichen bekommst. Und wenn du 2 Jahre allen Mist mitgemacht hast, dann hast du es dir verdient. Und wenn du dir etwas verdient hast, dann bedeutet dir etwas. Wenn etwas wertvoll ist in deinen Augen, bedeutet es dir was. Wenn dir etwas wertvoll ist, stehst du dafür ein. Du kämpfst dafür, richtig? Wenn du irgendjemand sofort das Abzeichen gibst, der wird dafür nicht kämpfen, der wird dafür nicht einstehen, der wird sich dafür schämen, das wird nicht sein Leben werden. Und wenn wir verstanden haben, was es für einen Preis gekostet hat, den Jesus für dich bezahlt hat, weil er dich so sehr liebt, dann wirst du auch verstehen, was es für dich bedeutet. Sünde wird nicht mehr leicht gehen. Sünde wird nicht mehr Spaß machen. Zorn, Hader, Neid, Streit, Zwist, all dieser Mist, der uns abhält von der Liebe Gottes, der wird nicht mehr so funktionieren in deinem Leben. Du wirst spüren, das ist nicht gut, ich will das nicht mehr. Du wirst auch nicht mehr bitter sein über Jahrzehnte und Menschen nicht vergeben. Du wirst sagen, Herr, hilf mir, ich möchte vergeben und wir werden das zusammen durcharbeiten. Ich werde all meinen Schuldigern vergeben, wie du mir vergeben hast. Es werden nicht hohle Worte sein, sondern du wirst es wirklich leben. Und du wirst einen Unterschied in dieser Welt machen. Und der Teufel wird sich täglich darüber aufregen. Und dann gab es eine zweite Situation, die genauso erschütternd war fürs ganze Universum. Sowohl für den Himmel als auch für die Hölle. In Luther bleiben wir heute den ganzen Tag in Matthäus 28, Vers 6. In Matthäus 28, Vers 6, da lesen wir diese Worte. Da lesen wir diese Worte. Er ist nicht hier. Er ist nicht hier. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Leute, ihr müsst euch das vorstellen, was das für eine Situation war. So wie Jesus verschied am Kreuz und der Schmerz des Vaters war und des Himmels, so passierte hier die Freude des Himmels. Ihr müsst euch das vorstellen wie ein Stadion, Fußball, Endspiel. Die letzten 5 Sekunden, es ist ein Elfmeter. Okay, die letzten 5 Sekunden des Spiels, es steht 0-0. Das ganze Stadion ist gefüllt mit 2/3 Engel, 1/3 Dämonen. Der Torwart des Teufels steht im Tor. Der Spieler Gottes steht vor dem Ball. Er ist kurz vorm Elfmeterschießen. Stellt euch die Situation so vor. Und es ist Totenstille im Stadion. Alle wissen, entweder Sieg oder Niederlage jetzt. Entweder haut er das Ding rein oder er verschießt den Elfmeter. Die Dämonen hoffen, er verschießt den Elfmeter. Alle Himmelsengel hoffen, er haut das Ding in die Kiste. Und es ist eine Totenstille, eine Anspannung, die fast alles zerreißt. Und so müsst ihr euch vorstellen, ein Engel sitzt auf dem Grab und der Rest weiß nicht, ist es jetzt wirklich leer oder nicht. Und sie gucken alles so über den Rand des Himmels. Was sagt der gleich? Was ist denn da jetzt? Was ist denn Sache? Verstehst du? Und Totenstille. Und dann holt er an, läuft zum Ball, schießt und haut das Ding in die Ecke. Wumm, Tor, was passiert im Stadion? Die einen nein und die anderen yeah, Tor. Und so müsst ihr euch das heute Morgen vorstellen. Das ist nicht nur so ein kleiner Satz, sondern er ist auferstanden. Er ist nicht hier, er ist nicht in der Gruft, er ist nicht im Grab. Er ist auferstanden. Das gab es noch nie zuvor in der Geschichte. Noch nie ist einer von den Toten auferstanden. Jesus ist auferstanden, wie er gesagt hat, kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Kommt her und seht. Seht, es ist leer. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Und das lesen wir 4-mal in den Evangelien. In Matthäus 28, 7, da steht's auch nochmal. Das schauen wir noch mit an, diesen Vers. Und er geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Sie glaubten nicht alles, was Jesus sagte. Wie auch wir nicht alles glauben, was Jesus sagt. Gell? Wenn's weh tut. Wir glauben an Heilung. Hurra! Aber wenn's bei uns weh tut, dann fragen wir, ja, ist es wirklich so? Wenn die Rechnung kommt, wenn Dinge in unser Leben kommen, glauben wir dann wirklich? Bleiben wir immer noch stehen und sagen, hey, er ist auferstanden. Ich bleibe stehen wie ein Pitbull. Ich beiß rein und lass nicht mehr los. Ich baue meinen Glauben. Markus 16, 6. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Lukas 24, 6. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er es euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Wisst ihr, warum es 4 Evangelien gibt? Gott sagt, aus dem Mund von 2 oder 3 Zeugen wird alles bezeugt. 4 Männer haben das Evangelium geschrieben. Vier Männer, vier Zeugen, vier, die bezeugen, was geschehen ist. Vier. Gott hat sogar getoppt, mehr als zwei oder drei. Versteht ihr warum? Weil Gott sagt, hey, nicht nur einer bezeugt es, sondern vier. Vier bezeugen es. Vier bezeugen das Evangelium. Ich sage euch heute Morgen einen Satz, schreibt ihr den auf. Dass er gestorben ist, zeigt, er war 100% Mensch. Dass Jesus gestorben ist, beweist und bezeugt, er war 100% Mensch. Dass er auferstanden ist, zeigt, er war 100% Gott. Ein Gott kann nicht sterben und nur Gott kann auferstehen. Kapiert ihr das? Er war 100% Mensch. Gott kann nicht sterben, nur ein Mensch kann sterben. Und er starb und es bewies, dass er 100% Mensch war und dass er auferstanden ist. Kein Mensch kann von sich aus auferstehen. Kannst mal auf den Friedhof gehen und ein paar fragen, ob sie gerne auferstehen wollen. Und dann schaust du mal, ob was passiert. Wird nichts passieren. Nur Gott kann auferstehen. Nur Gott hat Macht über den Tod. Gott ist größer als der Tod. Jesus hat mal gesagt, niemand nimmt mein Leben, ich lasse es. Ich lasse es, um es wiederzufinden. Ich lasse es für dich, um es wieder zu empfangen. Nur Gott kann das. Und ihr wisst, Jesus ging in die Hölle. Er ging den Weg, den alle Welt geht. Den Weg, wo der Leib stirbt und der Tod siegt und der Tod regiert. Und er war in der Hölle oder im Totenreich. Und die Dämonen standen da und sie wussten nichts mit Jesus anzufangen, denn er selber war ohne Sünde. Er starb für deine Sünden und meine Sünden am Kreuz. Er ließ sein menschliches Leben am Kreuz, um dich zu erlösen. Er selbst aber war vollkommen frei von Sünde. Und er war der Erste, der frei in der Hölle rumlaufen konnte. Sie durften ihn weder in Ketten legen, noch irgendeine Zelle sperren, noch in irgendeinen Feuerpfuhl werfen. Sie hatten keine Macht über ihn. Ist das nicht gigantisch? Jesus hat den Sieg errungen. Er hat alles wiederhergestellt, was der Teufel zerstört hat. Alles. Wirklich alles, Leute. Wenn die Entrückung sein wird, ich habe es gestern lange mit Peter drüber gehabt, dann werden wir in den Himmel entrückt und auf dem halben Weg kommen die Heiligen, die schon verstorben sind, aus dem Himmel uns entgegen. Und die Gräber gehen auf und ihre Leiber empfangen sie. Wir haben es uns im Endzeitseminar angeschaut. In der Auferstehung der Toten, da steht nicht die Seele auf oder dein Geist, sondern nur der Leib. Sonst hätte Jesus nicht sagen können, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das geht nicht. Er hat gesagt, du gehst ins Totenreich und in 2000 Jahren hole ich dich. Nein, das Totenreich war leer. Er hat alle, die auf der guten Seite des Totenreichs war, mit in den Himmel genommen, wo er auferstanden ist. Das haben wir alles uns angeschaut im Endzeitseminar, das wisst ihr. Aber überlegt mal, was da passiert ist. Er hat dem Teufel die Schlüssel über die Hölle abgenommen. Er hat den Tod besiegt. Wenn er gestorben ist und auferstanden ist, ist es dasselbe, was wir tun. Wir sterben täglich. Das ist der gute Prozess, unser Fleisch stirbt täglich. Und wir werden täglich erneuert, wir stehen täglich wieder auf. Egal was passiert, wir gehen zum Herrn, bekennen unsere Schuld und wir sind sofort wieder reingewaschen. Das sind wir sogar, wenn wir es nicht bekennen, weil wir Söhne sind. Da regen sich manche drüber auf, sagen, wie kannst du sowas lehren? Da wird keiner mehr Buße tun. Nein, wenn du Jesus liebst, kannst du nicht ohne Buße leben. Wenn du den Herrn liebst, kannst du nicht fröhlich weiter sündigen. Das machen die Heuchler und die Religiösen. Sie sündigen und dann beten sie drei Ave Maria. Und ihr wisst ja, die hatte gar keinen Affen. Das ist gar nicht wahr. Aber so läuft es in der Welt. Aber wenn du Jesus liebst, kannst du nicht fröhlich weiter sündigen. Du kannst nicht fröhlich weiter bitter sein und dich jeden Tag aufregen und schimpfen über alle. Es geht nicht. Und es ist gut so. Er war 100% Mensch und 100% Gott. Es gibt keinen anderen Gott, der bereit war, Mensch zu werden. Es gibt Tausende von Menschen, die bereit waren, Gott zu werden. Oder sie dachten es zumindest. Egal, ob das bei den Römern war, bei den Griechen, bei den Inkas, bei den Azteken, bei den Aborigines, überall gibt's einen, den sie zum Gott erklären. Mindestens einen. Bei den Germanen, überall. Interessant, oder? Aber welcher Gott war bereit, Mensch zu werden, außer Jesus? Keiner. Mohammed ist gestorben, Buddha ist gestorben. Jesus ist auch gestorben, aber es gibt einen Unterschied. Buddha ist nicht auferstanden. Mohammed ist nicht auferstanden, aber Jesus ist auferstanden. Amen. Jesus ist auferstanden. Er ist nicht hier. Ich hoffe, das brennt sich heute so in dein Herz rein. Er ist nicht hier. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Stimmt's? Manche Christen verbringen ihr halbes Leben auf dem Friedhof und suchen Erlösung und Vergebung und Ruhe und Frieden. Da findest du den nicht. Da ist nichts mehr. Die Toten haben keinen Anteil mehr an dem, was unter der Sonne geschieht, sagt die Bibel. Ihr Wollen ist dahin. Es gibt auch keine Toten, die erscheinen. Es gibt keine Geister der Toten, die da noch irgendwo wirken. Es sind alles Dämonen. Alles Lügenmächte. Und Jesus hat es vorhergesagt. Und die Jünger, die haben gedacht, yo, Science Fiction. Da kommen wir nicht mit klar. Tilt Error. Mein Prozessor ist zu langsam für Jesus. Matthäus 17, Vers 9. Und da ist, wo sie oben waren auf dem Berg der Verklärung, als Mose und Elia erschienen. Sie erschienen Jesus und den anderen drei. Und Jesus sagt dann danach, und als sie vom Berge hinabgingen, gebot Jesus ihnen und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemanden sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Und sie haben das nie vergessen. Petrus hat diese Geschichte 44 Jahre später aufgeschrieben, nachdem sie passiert ist. Er hat keine Silbe davon je vergessen. Ist der Hammer. Wir vergessen schon, was gestern war. Wenn ich dich frage, wo warst du gestern um 12, da kommt schon wieder die Stirnfalten. 12? Ich weiß, wird mir wahrscheinlich auch so gehen. Matthäus 26, 32. Da bezieht sich Jesus auf Lukas 24, 6, was wir gerade gelesen haben. Lukas 24, 6, da heißt es, brauchst du nicht machen, ich lese nochmal vor. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Matthäus 26, 32. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Er sagt, ich gehe vor euch her, wenn ich auferstanden bin. Sie hatten keinen Vergleich. Es gab kein Google, kein Wikipedia, wo du eingibst Auferstehung. Was bedeutet das? Auferstehung, okay, aha. Das gab es nicht. Keiner von den Jüngern konnte dem anderen die Frage beantworten. Die konnten nur glauben oder zweifeln. Die meisten haben gezweifelt. Selbst Petrus hat gezweifelt. Als die Frau, die als erstes das leere Grab sah und vom Engel die Botschaft empfing, wer war das? Manche böse Zungen sagen ja, es musste eine Frau sein, damit sich die Nachricht schnell verbreitet. Ich weiß, wir sind in der Frauengemeinde, lachen nicht viele. Wenn Männer da wären, wäre es ein Joke. Aber egal. Darum geht's aber nicht. Und Petrus sagte, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Und dann musste er hinwuseln und sehen, dass das Grab leer ist. Ist aber viel besser, wenn du auf Jesus hörst. Und wenn du Jesus glaubst und sagst, Jesus, was du sagst, das giltet. Das glaube ich. Auf dein Wort hin. Auf dein Wort hin, Jesus. Petrus war der, der die Selektion ständig lernen musste. Als sie mit dem Boot zurückkam, nichts gefangen hatte, sagt, der Herr, habt ihr nichts gefangen? Nee, wir haben Hunger, wir haben nichts gefangen. Dann geh noch mal raus und wirf die Netze rechts raus. Oh Herr, wir haben die ganze Nacht durchgearbeitet. Petrus liebt es zu diskutieren, weil er dachte, er ist schlauer wie alle anderen. Mensch, Junge, guck doch mal. Die haben nichts gefangen, da sind keine Fische, die sind alle auf Urlaub. Und mir tun die Hände weh. Ich habe Schwielen von der ganzen Nacht arbeiten. Ich bin hundemüde. Ich brauche jetzt einen Kaffee. Und Jesus sagt, fahr noch mal raus. Wisst ihr, wann Jesus in Aktion kommt? Wenn wir aufhören zu wursteln. Wenn wir aus unserer Kraft die ganze Nacht arbeiten. Auch schon mal so erlebt. Herr, ich habe die ganze Nacht gebetet. Ich habe die ganze Nacht gemacht. Ich habe gefastet. Ich habe. Und dann kommst du an den Punkt, wo du merkst, es geht nicht ohne Jesus. Und dann kommt Jesus in seiner Gnade und sagt, hast nichts gefangen. Er sagt nicht, selber schuld, selber doof. So ist Gott sei Dank Jesus nicht. Er sagt, fahr nochmal raus, ein kleines Stück, werf die Netze rechts raus. Genau auf den Befehl hin, wo die Fische standen. Und dann haben sie die Netze nicht mehr reinholen können, weil es so viel Fische waren. Petrus musste immer wieder lernen, aufs Neue auf Jesus zu schauen und zu sagen, Herr, was ist dein Befehl? Hätte er abends gebetet, Herr, wann sollen wir fischen? Ja, schlaf bis um 7, 7:30 fahr da raus, 15 Meter ins Wasser, rechts die Netze raus. Hätte es funktioniert? Absolut, weil das war ja genau das, was sie machten. Aber wisst ihr, wenn wir immer selber wurschteln und machen und tun und wir wollen uns gefallen und Petrus wusste ja, wie man fischt, er war ein Fischermann. Jesus sagte, ich will aus dir einen Menschenfischer machen. Er war ein Fischer und Fischer und Leute, die was gelernt haben, die meinen immer, ich mache es auf meine Art und Weise. So habe ich es immer gemacht, so hat es der Opa gemacht, der Opa hat es meinem Vater gelernt, mein Vater hat es mir gelernt und ich mache es so und lerne es meinem Sohn. Und Jesus sagt, it's over, ist vorbei. Entweder machst du so, wie ich es sag, oder wir zwei gehen getrennte Wege. Dann machst du so, wie du willst, deine Hände bluten, du hast viel Schmerz und du fängst nichts, du hast keinen Erfolg. Aber wenn du mir nachfolgst und auf mich schaust, dann wirst du Erfolg haben. Und mehr, als was du reinziehen kannst. Amen. 2, 3 tauen endlich auf. Halleluja. Wow. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Haben wir das verinnerlicht? Er ist auferstanden, er ist nicht nur wieder zurück zum Leben gekommen. Das wäre ja schon gewaltig. Aber er hat den Teufel komplett besiegt. Er hat ihn öffentlich bloßgestellt zur Schau. Er hat seinen Dämonen erzählt, den Nazarener haben wir platt gemacht. Jetzt bin ich der Chef. Dummerweise war das nicht lang für ihn. Gott sei Dank für uns. Und Jesus ist auferstanden, er war ein anderer wie der starb. Er starb in Schwachheit wie ein Mensch, aber er ist auferstanden als Gott. Er ist auferstanden als Herrscher dieser Welt. Und es ist noch eine kleine Zeit, sagt die Bibel, eine kleine Zeit, wo der Teufel hier noch wüten darf. Aber sein Tag und seine Stunde kommt und er weiß es. Und je näher das kommt, desto nervöser wird er. Ich habe euch schon vor einer Weile gesagt, im Himmel sind so viele Vorbereitungen für dich. Da wird alles geschmückt. Die Party findet bald statt. Das Hochzeitsmahl des Lammes. Es wird bald stattfinden. Wann die Entrückung ist, wird das Hochzeitsmahl des Lammes stattfinden. Und ihr werdet staunen, wer da dabei ist. Denn die geladenen Gäste wollten nicht. Sie wollten nicht. Jeder hat eine Ausrede. Ich muss heiraten. Oh, ich muss mich um meinen Vater kümmern. Oh, ich muss mich um mein Vieh kümmern. Und die Engel, die gingen zurück zum Vater und sagen, die Hochzeitsgäste wollen nicht. Dann hat der Vater gesagt, geht raus und sammelt allen Abschaum, sage ich jetzt mal. Von Menschen Abschaum, nicht aus Gottes Sicht. Gott liebt jeden Menschen, aber von menschlicher Sicht. Sammelt allen Müll ein, der kommen will. Guten Morgen, herzlich willkommen. Wer von euch hat einen Titel in dieser Welt? Wer von euch ist berühmt? Wer von euch kommt im Fernsehen? Ich vermute mal keiner. Ha, sag mal Amen. Amen. Du bist prädestiniert, bei Gott ein Held zu sein. Du bist prädestiniert dafür, von Gott auserwählt zu sein. Egal ob 8 oder 80, das ist völlig wurscht. Gott hat dich auserwählt. Und die Engel haben dich gezogen, zusammen mit dem Heiligen Geist, damit du ins Reich Gottes kommst. Halleluja. Wow. Ist Gott gut? Johannes 2, 22. Johannes 2, 22. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte. Christen brauchen immer einen Arschtritt. Darf ich das so sagen? Einen Tritt in den Hintern. Und manchmal ist der gesund. Ja, das ist manchmal gesund. Wenn da ein Loch ist und einer läuft da weiter und schaut in sein Handy, gibt's tolle Videos, wo das passiert. Und du rufst, hey, da ist ein Loch, hallo, Handy, hallo, tun Sie mal, Menschen, tun Sie jetzt mal, hallo. Und er hört nicht, du weißt, was gleich passiert. Ist es besser für den, er kriegt von dir einen Tritt in den Hintern und wacht auf, bevor er da 3 Meter in den Abgrund fällt oder in die Kanalisation. Richtig? Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran. War da nicht was? Sprach er nicht von irgend sowas? Ich glaube, die waren ganz schön überfordert. dass er dies gesagt hatte. Aber jetzt passiert etwas. Und das ist gut. Und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Mancher tritt in den Hintern, der dich in den Glauben katapultiert. Ist gut für dich. Sag Dank und Amen dafür. Ich hatte einige in meinem Leben. Und ich bin dankbar dafür. Heute bin ich dankbar dafür. Es tut schön weh. Aber es macht uns frei. Amen. Und sie glaubten der Schrift. Sie glaubten der Schrift und dem Wort, was Jesus sprach. Und sein Wort wurde ja zur Schrift. Das Neue Testament. Sein Wort, was er gesagt hat, wurde viermal bezeugt. Haben wir gerade gelesen, oder? Haben wir gerade gehört. Viermal. Sein Wort wurde zur Schrift. Und sie glaubten der Schrift. Und ich sage euch immer und immer wieder, glaubt nicht mir. Ich kann Fehler machen. Aber es gibt eines, was unfehlbar ist. Ist das Wort Gottes. Halleluja. Sie glaubten endlich. Endlich fing der Glaube an, in ihnen Substanz zu werden. Hebräer 1, der Glaube, die Substanz. Im Englischen heißt es Substance, die Substanz. Ich liebe dieses Wort. Dass der Glauben in dir fest wird. Ohne Glauben geht es nicht. Durch die Törichtheit des Glaubens hat Gott festgelegt, dass man ihn findet. Die Wissenschaft ist völlig gegen Glauben, obwohl sie die Schlimmsten sind, die glauben. Sie glauben an den Urknall, beweisen kann das keiner. Sie glauben, dass die Erde Milliarden von Jahren alt ist, beweisen können sie es nicht. Sie können nichts von dem, was sie behaupten, beweisen. Sie sagen, ja, mit der Carbon-Methode und so, ja, aber es ist kein Beweis. Jetzt sind sie abgerückt letztes Jahr vom Urknall, jetzt sind wir durch ein schwarzes Loch entstanden. Für mich ist das wie vor ein paar Jahren, wo sie gesagt haben, du kannst nur ein Ei in der Woche essen, sonst kriegst du Cholesterin. Jetzt hat man festgestellt, die Wissenschaft, wieder mal, dein Körper hat so Enzyme, du kannst 10 Eier am Tag essen, schadet dir gar nicht, weil der Körper das abbaut. Was ist das? Ein Glaubenssystem. Ein Glaubenssystem, was sich Wissenschaft nennt. Könnt ihr mal folgen soweit? Sie lachen uns aus, weil wir Gott glauben und dem Wort, behaupten aber selber Dinge, die sie glauben. Wir haben halt leider keine Fernsehsender, die das berichten. Sonst würden die meisten vielleicht auch uns glauben, aber sie glauben denen mehr, weil es öfters gesendet wird. Nur weil eine Lüge 100-mal oder 1000-mal oder 1000000-mal am Tag wiederholt wird, wird es nicht zur Wahrheit. Und Gott hat die Weisheit der Weisen verworfen. Kein Weiser kann Gott entdecken, weil du mit dem Verstand Gott nicht erleben kannst, sondern nur mit dem Herzen. Du kannst auch mit dem Verstand niemand heiraten, das machen welche. Die machen das. Sie heiraten mit dem Verstand. Gibt's ja wieder aktuell so eine Serie, 3 Millionäre suchen Frau. Und die Frauen, die sich da melden, sind immer dieselben. Ist alles echt. Schlauchbootlippen. So ein Vorbau, die muss, ne, alles Silikon, alles Plastik, alles Schönheitschirurg. Und ja, was willst du mit so einer Hülle? Ohne Inhalt. Verstehst du? Das ist ja nicht eine Frau, die attraktiv ist, weil sie was im Kopf hat. Wenn sie was im Kopf hätte, würde sie das nicht machen lassen. Die Sendung ist so sinnlos wie ein Kopf. Das habe ich gestern auch mit Peter. Ich habe mit Peter immer tolle Gespräche, die bringen mich manchmal zu predigen, so wie heute. Wenn ein Millionär in die Zeitung schreibt, suche Frau, wie viel melden sich? Millionen von der ganzen Welt. Und was wollen die von dir? Geld, die wollen dein Geld, sie lieben dein Geld. Aber sie lieben nicht dich. Und da ist der springende Punkt. Früher hatte ich so einen Hass gegen den Glauben. Ich habe mir gesagt, warum will Gott, dass ich glaube? Mensch, das ist mir alles zu. Ich habe es nicht kapiert. Ich habe lange gekämpft mit dem Glauben. Heute liebe ich den Glauben, weil ich heute verstanden habe, warum Gott es so gemacht hat. Durch die Torheit des Glaubens. Wir glauben an Jesus. Haben wir schon mal Jesus gesehen? Nee. Wir glauben an den Himmel. Haben wir schon mal den Himmel gesehen? Wir glauben Dinge, die wir noch nicht gesehen haben. Warum glauben wir die? Weil wir in unserem Herzen glauben. Und wenn der Millionär schlau wäre, würde er sagen, ich gehe jetzt mal ein Jahr in die Welt, ich arbeite irgendwo als Zimmermann, als Maurer, als Dachdecker, egal was, als Bäcker. Ganz einfachen Beruf. Und dann lernt er ein nettes Mädchen kennen, sie verlieben sich. Und dann sagt er ihr, du Schatzi, möchte ich heiraten? Ja oder nein? Sie sagt ja, natürlich. Und dann heiraten sie. Oder sie wollen heiraten, dann sagt er, du, eigentlich bin ich Millionärssohn. Ich habe eine Riesenvilla, ich habe eine Burg, ich habe Ländereien, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Da können wir nochmal anfangen, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Was weiß er dann aber? Sie liebt was? ihn, bevor die Millionchen da waren. Und so ist Gott. Gott sagt, ich will, dass jeder Mensch anfängt, mich zu lieben, obwohl er gar kein Reichtum sieht. Wenn Gott sichtbar erscheinen würde, würden alle sagen, oh, wir beten dich an, du großer Gott. Aber Gott wird genau wissen, die beten mich nicht an, weil sie mich lieben, sondern sie beten mich an, weil sie pata pata von mir wollen. Korrekt? Gott hat durch die Torheit des Glaubens die Türe zu ihm hin geöffnet. Und wer diesen Weg geht und durch die Torheit des Glaubens, durch die Öffnung deines Herzens zur Liebe Gottes, Gott findet, das haben wir ja, dem offenbart Gott den Reichtum. Ist das gut? Wisst ihr, dass wir reich gemacht sind zu jedem guten Werk? Ich bin reicher wie die meisten Menschen auf dieser Welt. Nicht äußerlich, innerlich. Innerlich ist so viel wichtiger wie äußerlich. Alles, was äußerlicher Reichtum ist, dein Haus, dein Auto, dein Boot, bleibt alles hier. Das nimmst du nichts mit. Du gehst, wie du gekommen bist, nackt. Aber was du mitnimmst, ist alles, was in dir ist. Der Schatz in dir, in irdenen Gefäßen, wie es die Bibel nennt. Jede Veränderung durch das Wort Gottes, jede Charakterschule, jede Minute, jede Sekunde, in der du Liebe hattest mit Jesus, wo du ihn gespürt hast, wo du ihm gesagt hast, lieb dich, Herr. Das nimmst du alles mit in die Ewigkeit. Da wirst du Menschen treffen, die sind mit 100 Jahren auf dem Sterbebett, haben die sich bekehrt oder abgetriebene Babys. Weder der Kreis, der keiner mehr ist, noch das Baby, was keins mehr ist, werden verstehen, was du verstanden hast. Weil die Erdenzeit nicht mehr haben. Wenn der Same nicht in den Boden fällt und stirbt, bleibt er allein. Die sind alleine im Himmel. Ohne Frucht. Versteht ihr? Denen geht's trotzdem gut. Halleluja. Dem Kleinsten im Himmel geht's besser als dem Größten in der Hölle. Aber jede Stunde, wo du verändert wurdest, wo Gott dich beschneiden durfte, wo dein Charakter verändert wurde, wo er wegnehmen durfte, was nicht ihn meint, das wirst du mitnehmen in die Ewigkeit. Und du wirst dort diesen Kindern und diesen Kreisen, wirst du erzählen. Und die werden kommen und sagen, Onkel Stelios, wie war das auf der Erde? Und der Stelios wird sagen, es war furchtbar. Oh, nein, das wird er nicht sagen. Er wird sagen, wir sind durch manche Stürme. Aber als wir gewusst haben, wo wir mit dem Schiff im Sturm waren, yeah, der Sturm wird uns nicht zum Kentern bringen, bin ich hochgekrabbelt auf den höchsten Mast und hab geschrien, ja, gib alles. Ich habe den Sturm genossen. Ja? Leute, wir haben das früher bei den Rockern gemacht. Wir sind, wo Gewittersturm war mit Blitz und alles, sind wir hoch in die Weinberge. Natürlich haben wir da Odin angeschrien und so ein Mist, ja? Ich wusste es nicht besser, aber ich fand's geil. Dann nebendran die Blitze rein, krabam. Wir fanden das cool. Wir haben geschrien, heil dir, Odin. Ja. Manchmal vermisse ich das so ein bisschen. So, ja. Und da hat der Wind gepeitscht. Wir waren klitschnass. Es war alles egal. Wir haben uns lebendig gefühlt. Ja. Manchmal denke ich das nach einem Großangriff vom Feind. Ja, davon stirbt man nicht. Amen. Das macht mich nur stärker. Die größten Kämpfer Gottes rufen, schieß deinen besten Schuss. Wuff, Schild des Glaubens. Bing, hahaha. Nichts läuft. Amen. Halleluja, ich wünsche mir so eine Endzeitarmee. Jesus sagt, wird der Menschen so einen Glauben finden, wenn er wiederkommt? Da steht nicht, wird er toll gekleidete Christen finden? Wird er einen Glas- und Marmorpalast finden? Wird er eine Gemeindegebäude vorfinden, was schöner ist als der größte Dom auf der Welt? Mit allen Gebäuden für alles. Wird er Healing Rooms finden? Wird er die Aufnahme für die ganz gebrochenen Herzen finden? All das sagt Jesus nicht. Er sagt nur einen Satz. Wer weiß ihn noch? Wird der Menschensohn Glauben finden, wenn er wiederkommt? Und wenn er mich fragt, Thomas, was hast du deinen Leuten gelehrt? Sag ich, Glauben, Glauben, Glauben und nichts als Glauben. Amen. Halleluja. Und wenn du einmal gelernt hast, dass Glauben funktioniert, willst du nichts mehr anderes. Wenn du gemerkt hast, Angriff kommt und du betest und es kommt die Lösung. Amen. Unser Gott ist ein Erlöser. Und er löst alle Probleme. Er löst den dicksten Knoten. Wir wollen immer, wenn wir im Seil einen Knoten sehen. Oh, das macht mich wütend. Oder im Kabel, wenn ich ein Verlängerungskabel brauche, da ist so, wo kommt der Knoten her? Dann laufe ich immer entweder in die eine Richtung vom Kabelende oder in die andere. Machen wir das in unserem Leben? Wenn wir ein Problem haben, wollen wir immer ans andere Ende laufen, gucken, wie ist der Knoten. Der Knoten ist da, es nützt nichts. Zieh doch an dem Knoten und zieh das Kabel her und zieh es durch den Knoten durch und wupp, ist gut. Aber es ist zu einfach. Es ist viel zu einfach. Wir machen es oft kompliziert. Aber noch leichter ist zu sagen, Jesus, löse meine Knoten. Ich will nicht wissen, wo der Herr kommt. Ich will nicht wissen, wo ich hinlaufen muss, wo das eine oder andere Ende ist, wo der Anfang und das Ende ist oder das Ende und der Anfang. Mir egal, wo der Knoten herkommt. Irgendwo kommt der Herr und das ist mir wurscht. Löse meinen Knoten. Amen. Halleluja. Löse die Knoten in meinem Leben. Egal, was es ist. Ist er in der Lage dazu? Ja, er braucht aber dein Ja. Er braucht dein Ja. Er braucht dein Ja. Halleluja. Jesus ist auferstanden von den Toten. Amen. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Diese Auferstehungskraft lebt in der neuen Schöpfung. In mir, in dir. Wenn Jesus der Herr ist deines Lebens, lebt diese Auferstehungskraft in dir.
Amen. Amen. Hol mal mit Spiegel raus. Oh.
Und da hinten, oh, und da. Leute, es ist die Wahrheit, ich habe es nicht erfunden. Ich bin so froh, dass in der Bibel nichts von mir steht. Ich hätte die ganz anders geschrieben. Herr, lass Feuer vom Himmel fallen, lass sie brutzeln, lass es mich sehen, wie sie leiden. Oh, meine Feinde, oh, ist das schön. Gott hat mir mal gesagt, Thomas, ich kann deine Feinde leiden lassen. Weißt du, wie lange du dich freust? 5 Minuten. Glaubst du das? Das Komische ist, wenn in Amerika, als die Leute, die Verbrecher, noch auf den elektrischen Stuhl kamen, da gab es eine Scheibe, da saßen die Angehörigen drin. Und die kamen extra, um den Mörder ihrer Tochter brutzeln zu sehen. Gibt's Aufnahmen, müsst ihr mal selber googeln. Und sie haben sich gefreut auf diesen Tag, jahrelang, bis die Stunde kam. Jetzt sehen wir den Drecksack leiden. Und dann wurde ein nasser Schwamm auf den Kopf, dass der Strom besser leidet. Und dann die Metallhaube drauf und dann kam der Strom. Dann hat's angefangen zu brennen, die Augen sind rausgeflogen, die haben eine Binde davor, weil die Augen sind explodiert, das Blut hat angefangen zu kochen und es stank nach verbranntem Menschenfleisch. Und nach nicht mal 30 Sekunden sind sie rausgerannt schreiend. Da war nichts mehr mit Genuss. Versteht ihr, was ich sagen will? Wir wollen manchmal unsere Feinde leiden sehen. Und wenn Gott es machen würde, wir würden es nicht genießen. Wir wären entsetzt. Wir wären entsetzt. Ja oder nein? Und das, als das der Vater mir sagt, habe ich gesagt, ich will niemand von meinen Feinden mehr leiden sehen. Ich vergebe allen. Und ich vergebe so lange, bis ich merke, es tut nicht mehr weh. Wenn es nicht mehr weh tut, ist die Vergebung durch. Solange es noch weh tut, bist du noch im Prozess. Aber das macht nichts. Der Weg ist das Ziel. Ich will niemand leiden sehen. Und es fällt mir manchmal schwer, wenn ich manche Dinge sehe, wo so in der Welt alles gemacht wird. Aber Gott ist größer. Gott ist größer als all diese Dinge. Seine Auferstehungskraft lebt in uns. Glaubst du, dass das, was du bisher erlebt hast, dass das der Höhepunkt deines Glaubenslebens war? Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass Gott noch größere Sachen vorhat. Gott hat mir gesagt, ich werde Tote auferwecken. Ich weiß, ich werde das. Ich weiß, ich habe eine hundertprozentige Überzeugung, dass ich Tote auferwecken werde. Ich weiß das. Ich habe keinen Zweifel daran. Aber ich ziehe nicht los und arbeite die ganze Nacht und renne über den Friedhof. Du, los, raus, geht nicht. Oh, der Nächste, du. Mache ich nicht. Ich warte, bis der Herr sagt, 15 Meter rausfahren, Netze rechts. Und dann wird es passieren. Ich habe da null Zweifel dran. Ja oder nein? Ich habe das schon mit 26 Jahren geglaubt, als mein Vater gestorben war. Ich habe euch die Geschichte erzählt, wo wir in Amerika waren. Und ich zu Bärbel gesagt, Bärbel, komm, wir beten sofort, dass der zurückkommt. Dann sagt der Herr zu mir, tue es nicht, Thomas, es war seine Zeit. Wenn es nicht funktioniert hätte, hätte der Herr nicht zu mir gesprochen. Ja oder nein? Da hätte er ja nichts sagen brauchen, der weiß eh, der Trottel kann es nicht. Ich bin jetzt mal krass menschlich, so denkt Jesus nicht. Aber ich wusste, wo Jesus zu mir sagt, Thomas, tu es nicht. Weil es wäre unabhängig vom Befehl des Heiligen Geistes gewesen. Der Heilige Geist hat mir nicht gesagt, ruf deinen Vater zurück. Mein Schmerz hat gesagt, jetzt nicht. Und Jesus gesagt, tu es nicht, das ist seine Zeit. Gott ist gut. Willst du noch mehr erleben? Wunder, Zeichen, Veränderungen? Wisst ihr, wann Wunder wirklich in unser Leben kommen? Wann Reichtum in unser Leben kommen kann? Wenn wir mit umgehen können. Ich habe manchen Menschen hier gesagt, über all die Jahre, wenn sie einen Partner gesucht haben, dann haben sie immer einen aus der Welt angeschleift. Dann habe ich gesagt, du weißt, dass in der Bibel steht, du sollst keinen Ungläubigen heiraten. Das ist die einzigste Warnung. Und immer wieder fallen Christen darauf rein. Ja, der wird sich bekehren. Der wird sich nicht bekehren. Der wird dir das Leben zur Hölle machen. Er wird dich jeden Tag angreifen. Warum betest denn du schon wieder? Warum liegt denn da schon wieder eine Bibel offen? Tu mal das Mistbuch weg. Da kannst du deine Traktatchen ins Klo legen und überall hin, wie das die Frauen so machen. Oh, und dann sagen sie, ruf mich an, mein Mann kommt gleich von der Arbeit. Und dann, ha, Schwester Monika, hallo, Schwester Sabrina, und wie sie, ja, oh, am Sonntag am Heilungs-, ah, ich frag mal, ob mein Mann mit will. Schatz, wird, nein! Oh nein, mein Mann will doch nicht mit. Und all diese Manipulationen, das bringt alles nichts. Die Bibel sagt, lebe ein vorbildliches Leben, sagt Paulus den Frauen, damit ihr eure Männer gewinnt durch euren guten Wandel. Es ist ganz einfach, aber ihr wisst ja, wie es läuft. Aber jetzt zurück zum Thema. Und da habe ich gesagt, glaubst du, dass du schon ready bist für einen Partner? Wenn jetzt dein Mann kommt oder deine Frau, glaubst du, ganz ehrlich, musst mir nicht beantworten, beantwortest dir selber, dass du jetzt ein Segen wärst für diesen Mann oder für diese Frau? Da gehen aber die Jalousien runter, weil die wissen, dass sie anstrengend und kompliziert sind. Weisheit wäre zu sagen, Herr, verändere mich die nächsten 2 Jahre. Setz dir ein Ziel. Sag, Herr, die nächsten 2 Jahre verändere mich. Mach mich ready für meinen Mann, für meine Frau. Ja oder nein? Und das Gebet davor wäre noch zu sagen, Herr, soll ich alleine bleiben oder hast du einen Partner für mich? Ja oder nein? Weil wenn nein, brauchst du nicht das zweite Gebet beten. Aber wenn ja, bete und sag, Herr, mach mich ready für meinen Partner. Und mach meinen Partner, das wäre das Gebet Nummer 3, ready für mich. Und lass uns zum richtigen Zeitpunkt finden. Und dann hab Geduld. Geduld aber habt ihr nötig. Jeder Same, der in den Boden geworfen wird von einem Bauer, bleibt da ganz schöne Weile liegen. Der Bauer fährt nicht jeden Abend raus, sagt, Schatz, ich guck mal, ob der Samen noch da ist, nur um sicherzustellen, dass wir Frucht haben. Sobald du den Samen ausgräbst, stirbt der Samen. Sobald du betest, Herr, schick mir einen Partner und fängst wieder an, in christlichen Foren dich einzulocken und zu annoncieren, der Samen ist schon wieder tot. Ich weiß nicht, wie ich auf das Thema komme. Vielleicht hat jemand gebetet und hat gesagt, Herr, gib mir eine Antwort am Sonntag. Ich weiß es nicht. Aber wäre das nicht gut, wenn es dann so kommt, dass du ready bist für deinen Partner? Es gibt immer Sachen, wo man sich reibt und Gegensätze ziehen sich an. Davon rede ich nicht. Aber wenn du 30, 40 Jahre oder keine Ahnung wie lang alleine warst, bist du ein Egoist. Ob du willst oder nicht. Du stehst auf, wann du willst, du isst, wann du willst, du gehst weg, wann du willst, du suchst dir den Urlaubsort, den du willst, alles, was du willst. Jetzt kommt da eine Nervensäge in dein Leben, die was anderes will. Jetzt musst du dich deinen Nervensäge anpassen, ich nenne es mal so. Wie soll das funktionieren, wenn du nicht von deinem Ego-Trip runterkommst? Wenn du nicht vorbereitet bist und sagst, hey, ich habe mich so auf dich gefreut, jetzt bist du endlich da, jetzt fahren wir dahin, wo du willst. Ach was, du magst keine Berge, ich liebe Berge. Ja, an die Ostsee, ist ein bisschen flach der Urlaub. Aber okay, dann gehe ich halt mal an die Ostsee. Verstehst du? Ehe bedeutet 50-50. Auflösen. Dein Teil kommt zu mir und ich gebe meinen Teil davon auf, um deinen Teil zu empfangen. Wie soll es denn anders funktionieren? Meine Mutter, die hat von meinem Vater Kostgeld gekriegt. Sonst so viel Mark im Monat. Und ob der Monat länger war meinem Vater egal. Seine Zigaretten, sein Alkohol und sein Rasierwasser gingen nie aus. Meine Mutter hatte mal 10 Putzstellen auf einmal. 10 Putzstellen, wo sie jeden Monat woanders putzte, damit wir Kinder was zum Essen hatten. Mein Vater war ein Egoist. Meine Mutter hatte keinen Zugang zum Konto. Sie hatte keine EC-Karte, sie hatte keinen Führerschein, nichts. Diese Frau war im Prinzip strohdumm. Das sage ich nicht verächtlich, sondern feststellend. Als mein Vater starb, die war wie ein kleines Kind, die wusste nichts vom Leben. Die wusste nicht, wie man das Haus weiterführt, Grundsteuer, die wusste von nichts etwas. Mein Schwager hat sie 10 Jahre lang begleitet. Wir haben alle gestaunt, wie man so durchs Leben kommt und nichts wissen kann. Aber das war mein Vater, der sie künstlich dumm hielt. So hält man Leute in der Abhängigkeit. Aber Gott will, dass du selbstständig wirst. Er will, dass du frei bist. Er will, dass du hineinkommst in dein Erbe. Ich liebe den Vater, weil er dich liebt, weil er gute Gedanken über dir hat, dich frei machen will. Der Teufel, der hält so viele Menschen in der Gefangenheit, auch in der religiösen Gefangenheit. Es ist die allerschlimmste. Die ist noch viel schlimmer. Die Sünder kamen zu Jesus und sie spürten, der Mann ist anders. Seine Augen schauen mich nicht mit der Verachtung an wie alle anderen. Seine Augen haben irgendwas Funkelndes, was mich anzieht. Die Leute spürten, dass Jesus sie liebte, egal wie sie waren. Religion sagt dir, du bist nicht gut genug. Religion macht aus einem Christen wieder ein Kind, wo manipuliert wird und wieder. Du kommst raus aus den Ketten der Finsternis, rein in die Ketten der Religion. Das ist genauso schlimm. Vielleicht noch schlimmer, weil sie vorher wusstest du, der Teufel quält mich, jetzt denkst du, Gott quält mich. Wenn Gott dich quälen will, dann genieße es, wenn du meinst, Gott quält dich. Gott quält niemand. Amen. Er gibt auch niemand Krankheit. Immer wieder habe ich Diskussionen mit Christen. Es ist unfassbar. Ja, der Herr hat mir die Krankheit gegeben. Der will mir was lehren. Ich frage dann immer meinen Satz, den mir der Herr gelehrt hat. Nimmst du Schmerztabletten? Ja klar, ich halte es ja ohne nicht aus. Sag ich, das ist Sünde. Wenn Gott dir die Krankheit gibt, musst du deine Schmerzen genießen. Das ist ja Rebellion, wenn du Schmerztabletten nimmst, oder? Die merken gar nicht, was die für dumm Zeug reden. Ja, wenn Gott dich doch segnet mit dieser Krankheit, weil er dir was lernen will, dann musst du das doch lernen. Da musst du drin liegen und sagen, danke Herr für die Schmerzen, gib mir noch mehr. Da kannst du keine Schmerztabletten fressen, macht doch keinen Sinn, oder? Die denken nichts zu Ende, die reden nur dumm Zeug. Und so ist aber Religion. Religion gibt dir immer Schmerzen, weil du in der Religion Christus nicht brauchst. Wisst ihr das? In der Religion brauchst du Christus nicht. Und wisst ihr, was Christus nicht braucht? Religion. Amen. Wir gehen in die Endzeitreligion. Das wird der Islam, das Judentum und die Christenheit sein mit einem neuen Namen. Wahrscheinlich sogar, ich vermute, dass es der Islam ist, mit einer gewissen Modernisierung. Und das Einzigste, was bei allen drei weg muss, ist Christus als Sohn Gottes. Er kann bleiben. Die Juden, bei den Juden ist er Rabbi. Da haben die kein Problem mit. Bei den Moslems ist er was? Ein Prophet. Haben die kein Problem mit. Und die katholische Kirche, die feiert ja mittlerweile, habt ihr schon gesehen, Papst, der lädt alle ein. Die Buddhisten, die Hinduisten, die Moslems machen eine Weltreligion jetzt, ist alles derselbe Gott. Da muss nur noch Christus raus als Sohn Gottes, Gottes Sohn. Genau. Und dann funktioniert das alles, sind alle drei glücklich. Geht es in der Religion? Ohne Probleme. Geht locker. Weil die Religion braucht was nicht? Warum sagst du nein, Hatschere? Gerade habe ich es erklärt. Was braucht die Religion nicht? Christus. Und was braucht Christus nicht? Religion. Also kann die Religion völlig frei von Christus sein, ja oder nein? Guck dir doch die Religion an, die katholische oder die evangelische. Brauchst du da Christus? Wo bist denn du beim Abendmahl? Kriegst du das volle Abendmahl? Nein. Wo musst du hin, wenn du Buße tust? Zu Christus? Nein. Zu wem? Zum Pfarrer. Wo tust du deine Beichte abgeben? Beim Pfarrer. Wer bittet für dich? Der Pfarrer. Wer beerdigt dich? Wer tauft dich? Der Pfarrer. Alles der Pfarrer. Der Papst hat erst vor 4 Jahren gesagt, es ist gefährlich für einen Christen, eine persönliche Beziehung zu Christus zu haben. Das geht nur über den Pfarrer. Leute, merkt ihr, wie pervers Religion ist? Religion ist absolut böse. Aber Christus ist auferstanden. Amen. Er ist auferstanden und er lebt. Er lebt, er lebt. Und als sie nun sahen, dass Jesus auferstanden war, glaubten sie der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Johannes 21, 14. Das ist nun das dritte Mal. Es ist nun das dritte Mal. Jesus weiß, dass wir manchmal länger brauchen. Ist es gut, dass er Gnade hat? Ist es gut, dass es sich manchmal uns anpasst, uns abholt, wo wir sind, uns nicht überfordert? Es ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde. Offenbart wurde, nicht gezeigt. Offenbart wurde, nicht gezeigt. Viele sehen Jesus, aber er ist ihnen nicht offenbar. Sie haben keine Offenbarung über ihn, nachdem er von den Toten auferstanden war. Sie sahen Jesus und sie wussten, wieder dreimal Zeugnis. Die Bibel widerspricht sich nicht, die ergänzt sich. Dreimal zeigte sich Jesus, dreimal wurde ihnen gezeigt, wurde ihnen offenbart, dass er lebt. Weil bei einem Mal ist manchmal schwierig, gell? War das jetzt wirklich Schatzkneifen? Ich meine, oh, das tut weh, oh, könnte sein, dass es echt war. Nein, glaub ihm, er ist auferstanden. Amen. Auferstanden. Apostelgeschichte 10,41, meine letzte Bibelstelle für heute Morgen. Apostelgeschichte 10,41. Nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen. Er ist nicht allen erschienen, sondern den auserwählten Zeugen. Weil Gott wusste, es nützt nichts, wenn Jesus allen erscheint, die glauben sowieso nicht. Die sagen, das waren Doppelgänger. Steht ja auch im Islam, Jesus wurde nicht gekreuzigt, es waren Doppelgänger. Alles Lügen. Ja? Sondern den auserwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben. Als Jesus auferstanden war, hat er gegessen und getrunken. Ein Toter, der isst und trinkt. Zombie 3. Nein, er hat bewiesen, dass er immer noch Mensch und Gott ist. Gott ist auferstanden und er bekam seinen menschlichen Leib zurück. Und er aß und trank wieder, um ihnen zu zeigen, ihr braucht keine Angst vor mir zu haben. Amen. Halleluja. Und sie sagen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Es war nicht irgendein komischer Geist, der auferstanden ist, sondern es war Jesus, der in seinen alten Leib zurückkam, als erster, der auferstanden ist von den Toten. Als erster, der den Tod besiegt hat. Deswegen werden auch unser alter Leib wieder auferstehen und wir werden mit ihm neu vereinigt, mit unserem alten Leib, falls wir hier auf der Erde noch sterben. Wenn du heute stirbst, kommt dein Leib in den Boden, aber deine Seele und dein Geist sind im Himmel. Und dann werden wir wieder vereinigt. Früher habe ich gedacht, ich will den alten Leib nicht mehr. Aber heute weiß ich, er wird ja nicht mehr so sein, wie er jetzt ist. Auch Jesu Leib war ein Auferstehungsleib. Er musste nicht mehr essen und trinken, aber er konnte. Auch wir werden einen Auferstehungsleib haben, wo wir noch essen und trinken können, aber nicht mehr müssen. Wir werden von der Quelle des Lebens trinken, ewiges Leben haben. Und wir werden vom Baum des Lebens essen. Wie ist das möglich? Gott weiß es. Wir werden auch keine Toilette mehr brauchen. Das haben wir auch schon mal geklärt. Dein Körper wird es komplett konsumieren. Das wird wunderbar. Kein Corona, kein Klopapiermangel. Halleluja. Ist Gott gut? Freust du dich auf deinen Auferstehungsleib? Wisst ihr, was Jesus sagt zu den Jüngern, als er auferstanden war, was die Botschaft ist? Meine Zeit ist zu Ende und eure beginnt. Ist das gut? Jesus war kein Tag länger auf der Erde als notwendig, weil er wusste, er möchte einen Leib haben, einen weltweiten Leib, eine Braut, eine Gemeinde, eine Kirche, nenn es wie es willst, die ihm nachfolgt, die brennt und die diese Botschaft der Auferstehung predigt. Ihr wisst ja, Ostern ist kein christliches Fest, genauso wenig wie Weihnachten. Weder Ostern noch Weihnachten ist ein Fest, wo die Bibel sagt, wir sollen es feiern. Ostern kommt von dem Wort Ostera, das ist auch wieder Götzenverehrung, der Hasenbunny und die Eier, alles Götzendienst. Hat die Kirche nicht weggekriegt von den Leuten damals, dass sie diese Dinge weiter feiern, da hat man einfach einen christlichen Anstrich dran gemacht und hat gesagt, dann feiern wir halt Ostern. Für mich ist Ostern jeden Tag. Die Auferstehung gilt für mich jeden Tag, ich brauche da kein Fest. Frauentag, internationaler Frauentag, denke ich, Mann, ich liebe meine Frau jeden Tag, nicht an einem Tag. Die kriegt auch am 14. Februar nie Blumen. Ich habe ihr noch nie Blumen geschenkt. Werde ich auch nie tun. Ich bin doch nicht doof und kaufe am Tag, wo es am teuersten ist, Blumen. Das sollen die Doofen machen. Ja, am nächsten Tag kannst du welche kaufen. Da kosten sie nur noch ein Viertel vom Preis. So mache ich das meistens. Stört Bärbel nicht. Ob 14 oder 15, da hat sie noch nie gestört. Korrekt, die kriegt aber unterm Jahr immer wieder Blümchen. Stimmt, Schatz? Die letzten waren vor 14 Tagen. Die kriegt das ganze Jahr durch Blumen. Warum? Weil ich sie das ganze Jahr durch liebe, nicht an einem Tag. Wie liebst du den Herrn? Das ganze Jahr durch oder an einem Tag? Halleluja. Amen. Ich weiß, meine Frau liebt Blumen. Ich würde auch Schokolade schenken, wenn sie Schokolade lieben würde. Ja, müsste ich ein bisschen drauf achten, aber sie liebt Blumen. Gut ist. Nochmal. Zum Abschluss. Nochmal. Mach dir das bewusst. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden und erlebt. Schau dir nicht die Nachrichten an. Ich habe euch schon so oft gesagt, um 24 Uhr kommen nochmal die Spätnachrichten, damit du richtig gut schläfst. Die Rentenkassen sind leer, der Putin droht mit Atomkrieg und. Das ist alles, das ist die Welt, das ist der Teufel, das ist sein Propagandaministerium. Angst und Tod und Angst. Stimmt's? In den 70er Jahren war die Ölkrise. Da haben die Leute Angst gehabt, das Öl, Erdöl geht aus. Komisch, dass heute immer noch sprudelt. Dann hatten wir das Waldsterben in den 80ern. In den 90ern hatten wir das Ozonloch. Wo ist denn das Waldsterben? Wo ist denn das Ozonloch? Wo sind denn die all die? Versteht ihr? Ist alles wie vergessen. Komisch, gell? Momentan haben wir gerade die Klimakrise. Jetzt ist in der Schweiz ist ein Gletscher weggeschmolzen. Da haben sie einen Weg aus der Römerzeit gefunden von vor 2000 Jahren. Also wenn vor 2000 Jahren die Römer da einen Weg gebaut haben, dann kann der Gletscher da nicht gewesen sein. Da bin ich mir sicher. Einen heißen Kocher hatten die nicht, um das Eis da wegzumachen. Ja, die liefen dann einfach übers Eis. Also so schlimm kann das gar nicht sein, wenn ein bisschen Eis verschwindet. Das ist alles nur komplette Angstmacherei. Und ihr habt ja alle festgestellt, seit wann Deutschland die CO2-Steuer haben, ist viel weniger CO2 in der Atmosphäre. Schon gemerkt? Das ist alles nur zum Angstmachen und die Steuern erhöhen. Nichts Neues unter der Sonne. Korrekt? Aber nochmal, er ist auferstanden. Schau dir nicht die Spätnachrichten an, was der Teufel alles erzählt. Schau dir nochmal, wenn du Lust hast, in die Bibel rein. Manchmal trägt mich ein Vers wochenlang. Du musst nicht die Bibel durchlesen, wie manche meinen. Je mehr Bibel ich lese, desto mehr freut sich der Heiland. Nee, der freut sich, wenn du einen Vers verstanden hast, der reicht. Als der Kalte Krieg war, haben Christen Bibeln nach China geschmuggelt, unter Todesgefahr und auch nach Russland. Und dann durfte jeder Christ in der Gemeinde sich eine Seite rausreißen, weil mehr gab's nicht. Und mit dieser einen Seite haben die jahrzehntelang gelebt. Wir haben die Bibel in jeder Form, schriftlich, online, Hörbibeln, große, kleine, heilige, unheilige Bibeln, aus Gold, aus Leder, aus Papier mit recyceltem Papier für 1 Euro. Es gibt alle möglichen Formen der Bibel. Für mich gibt's da keine Ausrede mehr zu sagen, ich lese das Wort Gottes nicht oder ich höre es nicht an. Wir haben alles heute. Wir können unterwegs mit dem Handy, mit Kopfhörern, wir haben Möglichkeiten. Im Auto können wir eine CD rein oder einen USB-Stick und machst das alles. Heute gibt's Spotify, den ganzen Krusch. Wir haben so viele Möglichkeiten. Wenn einer irgendwie Mangel hat, hey, Halleluja. Vater, ich danke dir für das Wort. Ich danke dir, dass du uns immer super ernährst mit frischem Wasser und mit frischem Gras. Jesus, wir haben heute Morgen gehört, du bist auferstanden. Wir haben es erlebt, dass der Himmel geschrien hat, als das Tor fiel. Yeah, Tor, Sieg, Sieg, Sieg. Yes, Christus hat gesiegt über die Mächte der Finsternis, über alle Macht des Feindes, über seinen Schrei, wo du am Kreuz gestorben bist, über seinen Triumph, den er meinte, den er hatte. Hast du einen Sieg gemacht nach 3 Tagen. Der Tod konnte dich nicht halten. Die Hölle konnte dich nicht halten. Die Macht der Finsternis konnte dich nicht halten. Du bist auferstanden und du bist nicht als Mensch alleine auferstanden, sondern als Gott, als mächtiger Herrscher. Der Vater hat gesagt, setze dich zur Rechten, bis ich die Feinde, deine Feinde unter deine Füße tue. Und danke, Jesus, dass dieser Tag und die Stunde kommt, wo der Feind endgültig besiegt ist. Aber heute jetzt für uns, heute jetzt und hier gilt, dass der Feind unter unseren Füßen ist, durch den Glauben und durch den Glauben alleine. Jesus, und ich bete als Pastor der Gemeinde, dass jedes einzelne Schaf, was heute Morgen hier ist, im Internet zuhört, die CD in die Hand bekommt, wirklich durchbricht im Glauben, frei wird. Jesus, du hast gesagt, es ist vollbracht und davon gehen wir aus. Es ist vollbracht. Es ist aus Gottes Sicht vollbracht. Das Konto ist voll. Wir heben ab im Glauben von dem Erbe, was uns gehört in Christus Jesus. Uns gehört alles. Wohlergehen, Wohlstand, Gesundheit. Das gehört uns. Es gehört mir. Versorgung gehört mir. Ja, ich bin reich gemacht zu jedem guten Werk. Und danke, Herr, dass es uns wohlergeht an Geist, Seele und Leib. Der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Vater, Wahrheit macht frei, aber sie tut am Anfang weh. Und ich bete, dass wir diesen Schmerz der Wahrheit ertragen und bereit sind und sagen, Herr, wir wollen die ganze und nichts als die ganze Wahrheit in unserem Leben. Auch wo wir ja jammern oder uns krank stellen, damit wir Mitleid bekommen oder ja Beachtung von Menschen oder die Krankenkasse bescheißen oder den Staat bescheißen, egal was. Herr, wir wollen frei werden davon. Wir wollen gesund sein und andere in die Gesundheit führen und nicht mehr rumtricksen, Frührente beantragen und was da alles da draußen läuft. Wir wollen das nicht, Herr. Wir wollen mit unseren Händen arbeiten und mit unseren Füßen gehen. Und wir wollen das Evangelium verbreiten. Wir wollen die gute Botschaft rausbringen, denen, die verloren sind. Jesus, und du machst uns stark dazu. Du hast uns stark gemacht am inwendigen Menschen, weil diese Auferstehungskraft in mir lebt. Halleluja. Lass uns das mal sagen. Die Auferstehungskraft Christi lebt in mir. Halleluja. Amen. Yes. Halleluja. Halleluja.